Okay, dann würden wir jetzt anfangen. Und ja, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, die im Rahmen der Vortragsreihe Der Anschlag von Halle, antisemitische Ideologie, Memes und die gesellschaftliche Mitte stattfindet. Bei der Veranstaltungsreihe handelt es sich um eine gemeinsame Planung der Initiative 9. Oktober und dem Stura der Burg Giebichenstein. Und unsere Absicht ist, kurz vor dem zweiten Jahrestag des rechtsterroristischen Anschlags am 9. Oktober die Ideologie des Täters, seine Radikalisierung sowie die gesellschaftlichen Bedingungen, aus denen dieser und weitere rechtsextreme Anschläge hervorgehen, zu beleuchten. Genau, auf die weiteren Vorträge und weitere Informationen zu dem Jahrestag werde ich am Ende noch mal kurz eingehen. Ja, ich bin Lea von der Initiative 9. Oktober und wir haben heute eingeladen Johanna May-Schmidt. Schön, dass du da bist. Genau, Johanna, du bist Künstlerin und Forscherin und wohnst in Leipzig. Du hast Politikwissenschaften, englischsprachige Kulturen und Performancewissenschaften studiert in Bremen. Und dann einen Master in Kunst und Politik in London gemacht. Und studierst momentan mediale Kunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Ja, gut. Und promovierst derzeit an dem Graduiertenkolleg Rechtspopulismus, autoritäre Entwicklung, extrem rechte Diskurse und demokratische Resonanzen der Uni Leipzig und Köln. Sehr gut. Und du beschäftigst dich inhaltlich unter anderem mit neueren extrem rechten Bewegungen und dem Topos des Heroischen, des Heldenhaften. Ich habe gelesen, dass du dich recht intensiv mit den Foren, den sogenannten Imageboards, auf denen sich auch der Attentäter von Halle aufhielt, beschäftigst. Und genau, auf diesen Foren postete der Attentäter unter anderem seine Tatankündigung sowie die Verknüpfung zu dem Livestream der Tat. Und diese Foren kann man sich so vorstellen, dass dort unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit und des Humors auf ziemlich derbe und zynische Weise gegen Menschengruppen gehetzt wird und auch zu Gewalt aufgerufen wird. Und Attentäter wie die von Christchurch oder Oslo Utøya werden hier verehrt. Darauf gehst du bestimmt auch noch mal näher ein. Genau, du beschäftigst dich auch mit der Incel-Szene, also der Szene der sogenannten unfreiwillig Zölibatären, die vor allem auch im Internet agieren, auch auf diesen Foren und schon eigene Attentäter hervorbrachten, die die Absicht hatten, dezidiert Frauen zu töten. Und auch der Attentäter von Halle hatte Bezüge zur Incel-Szene. Auf der Webseite habe ich gesehen, dass du auch ein Filmprojekt zu so Incels machst. Ja, spannend. Vielleicht können wir da ja später nochmal drüber sprechen. Genau, und ich habe gesehen, dass du dich auch generell in deiner künstlerischen Praxis diesen Themen näherst oder du dich damit auseinandersetzt. Passt das so ungefähr? Cool. Sehr gut. Genau, wir freuen uns, dass du heute hier bist. Und du wirst den Vortrag auf Deutsch vor allem halten, aber hast auch so englische Passagen dabei. Soweit erstmal von mir. Und dann würde ich eigentlich auch schon direkt dir übergeben, Johanna.
Hört man mich? Ja. Vielen Dank für die Einladung und danke für die freundliche Einführung, Vorstellung. Ich würde euch jetzt gleich gerne ein paar vorläufige Ergebnisse aus meinem Forschungsprojekt vorstellen, das sich mit der Frage beschäftigt, wie sich das Verhältnis neuer rechter Bewegungen zum heroischen in rechten Internet-Memes in sogenannten postheroischen Gesellschaften ausdrückt. Im ersten Teil werde ich den konzeptuellen Rahmen meiner Arbeit kurz umreißen und dann eine Meme-Analyse vorstellen, die einen veränderten, oftmals selbstironischen Umgang mit Heldenfiguren, dem Heldenhaften, der sich in der rechten Online-Kultur beobachten lässt, ganz gut auf den Punkt bringt. Danach gehe ich kurz auf eins der am meisten verbreitetsten Huldigungsmemes eines rechtsterroristischen Attentäters ein, das den Christchurch-Attentäter als Heiligen abbildet. Und dann auf ein Meme, das die Attentäter von Halle und Christchurch nach dem sogenannten Virgin-Chat-Schema, das ursprünglich aus der Incel-Kultur kommt, vergleicht. Ausgehend davon werde ich weitere Memes zeigen, die als Reaktionen auf die Tat in Halle produziert wurden. Grob gesagt geht es mir darum, das unübersichtliche Feld heroischer Darstellungen zu untersuchen, das sich zwischen einer selbstironischen Verarbeitung des eigenen Verlangens nach dem Heroischen auf der einen Seite und der todernsten Glorifizierung rechter Attentäter auf der anderen Seite im Internet eröffnet. Vorab noch zwei kleine Anmerkungen. Da ich Memes mit teilweise verstörenden Inhalten zeigen werde, möchte ich alle Anwesenden vor Triggern warnen. Es sind definitiv keine erbaulichen Bilder, die ihr sehen werdet. Und du hast es gerade schon gesagt, weil ich meine Diss auf Englisch schreibe, wird es, also im Laufe der Präsentation werde ich zwischen Deutsch und Englisch hin und her switchen und hoffe, das ist für alle in Ordnung. Während die traditionelle Rechtsextreme mit einem aktiv praktizierten Helden- und Märtyrerkult assoziiert werden kann, bleibt das Verhältnis neuer rechter Bewegungen zum Heroischen untertheoretisiert. Wenn es Erwähnung findet, wird davon ausgegangen, dass der alte rechtsextreme Heldenkult ungebrochen fortgesetzt wird. Mein Forschungsprojekt basiert auf der Annahme, dass die extreme Rechte zwischen einer Wiederbelebung heroischer Werte und Narrative und dem Verlangen nach Heldenfiguren auf der einen Seite und einem selbstreflexiven Verständnis der Nostalgie, die in diesem Verlangen steckt, auf der anderen Seite hin und her gerissen ist. Dieser Konflikt manifestiert sich meines Erachtens im sogenannten Great Meme War. Auf diesen Bildern hier seht ihr Repräsentationen traditioneller, heroischer Nazi-Propaganda, die ein ernsthaftes, ungebrochenes Verständnis von Heroismus kommunizieren. Bevor wir uns das veränderte Verhältnis zum Heroischen im Kontext des Great Meme War genauer anschauen, möchte ich kurz den Begriff Postheroismus erläutern. Der Begriff des Postheroischen findet sich sowohl in der politischen Theorie des Krieges als auch in der Management-Theorie wieder, mit je unterschiedlichen Bedeutungen. Erstere versteht unter Postheroismus primär die schwindende Opfer- und Leidensbereitschaft im Kampf für höhere Ideale und im Austausch gegen gesellschaftliche Ehre. Der Begriff des Postheroischen wurde 1995 vom Militärhistoriker Edward Lutwak geprägt, der analysierte, wie mit dem drastischen Rückgang der Geburtenraten zum Ende des Kalten Krieges immer weniger Familien bereit waren, ihre Kinder für Kriegszwecke zu opfern. Das eigene Leben im Kampf zu lassen, wurde auch angesichts der Enttäuschung über die großen Utopien der Vergangenheit zunehmend undenkbar. Auch neue Militärtechnologien wie bewaffnete Drohnen haben entscheidend zum Wandel der Heroischen in eine postheroische Gesellschaft beigetragen, da deren Bedienung nicht mehr mit physischen Risiken einhergeht. Es soll an dieser Stelle genügen zu erwähnen, dass Konzepte einer postheroischen Führung auch in der Management-Theorie geläufig sind, da heroische Organisationsweisen zunehmend als dysfunktional abgelehnt werden. In diesem Kontext wird die postheroische Führung als ein situativer, inkrementalistischer Weg, um mit komplexen Situationen umzugehen, verstanden und als eine dehierarchisierte Organisation der Verteilung von Verantwortlichkeiten. Das heißt also, man hat nicht mehr so die Vorstellung von einem CEO, der heroisch an der Spitze des Unternehmens steht und das in die Zukunft steuert. Genau. Meine Frage ist also, wenn die Bedeutung heroischer Führungskonzepte angesichts neuer militärischer und unternehmerischer Herausforderungen in Frage gestellt wird, wo und wie materialisiert sich dann zeitgenössische Heldenverehrung? Und wie verhalten sich neue rechte Bewegungen in sogenannten postheroischen Gesellschaften zur veränderten Bedeutung des Heroischen? Auf Imageboards wie Reddit, 4chan und 8chan treten neue selbsternannte Meme-Warriors, also Meme-KriegerInnen, in Erscheinung. Laut dem Urban Dictionary kann ein Meme-Warrior als mutiger Krieger, der nur mit Hilfe von Memes kämpft, beschrieben werden. Die Idee des Meme-Kriegers gewann in den USA während der Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 an Bedeutung, die von Trump-UnterstützerInnen als First Great Meme War bezeichnet wurde. Danach tauchten unzählige Memes und Merchandise-Artikel auf, die alle VeteranInnen, die im Online-Krieg gedient hatten, ehrten. Der Great Meme War ist ein Beispiel für einen Internetkrieg, in dem unterschiedliche Seiten Internet-Memes nutzen, um einander zu bekämpfen. Dazu muss man wissen, dass das Konzept des Mimetic Warfare inzwischen auch von der NATO als eine ernstzunehmende Form des Informationskriegs untersucht wird. Mich interessieren dabei vor allem die inneren Widersprüche, die Internet-Memes charakterisieren, die Referenzen zu historischen, physischen Kämpfen nutzen, um zeitgenössische Online-KriegerInnen zu ehren. Die Definition für den Begriff Meme Warrior des Urban Dictionary, die ich vorher zitiert habe, scheint bewusst mit diesem Widerspruch umzugehen. Werden die Meme-Krieger als mutige Krieger beschrieben, assoziieren wir heroische KämpferInnen. Die Tatsache, dass sie nur Memes nutzen, provoziert die Vorstellung, dass sie ihre bloßen Hände oder eine gemessen an der Bewaffnung ihrer Feinde ineffiziente Waffe nutzen. Vor diesem Hintergrund scheint die Definition als eine zu einem gewissen Grad selbstironische, da Meme-Warriors ihr Leben nicht aufs Spiel setzen, indem sie Memes produzieren. Wie wir schon gesehen haben, ist die Abwesenheit von körperlichen Risiken ein wichtiger Punkt in der aktuellen Debatte um den Begriff des Postheroischen in der Militärtheorie. Und er begegnet uns hier wieder als Basis für ein teils ironisiertes Verhältnis zum Heroischen. Ich möchte also argumentieren, dass Teile der extremen Rechten in postheroischen Gesellschaften bewusst auf einen angenommenen Verlust des Heroischen reagieren, indem sie diesen selbstironisch kommentieren. Hier seht ihr zwei Beispiele dieses ironischen, selbstreflexiven Ansatzes. Beide Internet-Memes scheinen mit dem Unterschied zwischen echtem Krieg und verweichlichtem Online-Krieg zu spielen. Das Meme auf der linken Seite zeigt Oscar the Grouch aus der Sesamstraße, glaube ich, wie er sich an vermeintliche Militärflugzeuge erinnert, die offensichtlich nicht im Meme-Krieg existieren. Das Meme auf der rechten Seite inszeniert hinunterfallende Chicken Nuggets als die Gefallenen des Meme-Krieges. Als nächstes möchte ich euch einen kleinen Ausschnitt aus meiner Analyse vorstellen. In meinem PhD untersuche ich eine Auswahl an Internet-Memes nach zwei verschiedenen Methodologien. Der erste Teil orientiert sich an Roswitha Bregners soziologischer visueller Segmentanalyse, der zweite an Lorenzers sozialpsychologischer Tiefenhermeneutik. Da wir nicht allzu viel Zeit haben, werde ich nur kleine Ausschnitte aus beiden Teilen meiner Analyse vorstellen können. Ich beginne also mit einem Auszug aus der Analyse des Textsegmentes des Memes nach Bregners Methode und fahre dann mit einem Teil der dichten Beschreibung unserer Interpretationsgruppendiskussion fort. Das ist jetzt auf Englisch. Textsegment. The memes caption, when you're telling your grandkids all about the meme wars you fought in back in 2014, 2015 and 2016, refers to the time between 2014 and 2016 as the grandfather's bygone youth. The time between the occurrence of the meme wars in 2014, 15, 16 and the present depicted in the meme remains an undefined gap. There is a clear distinction made between a present shared by the grandfather and son and the past, back in, of which the grandfather is the only eyewitness expert in the scene. through the narration that is passed on by word of mouth, the introduction of this time period receives a mythical touch. The text evokes a temporality defined by the succession of generations and wars. The valuable knowledge of the meme wars the grandfather took part in is handed down to the grandson, but it does not seem to be his intention to warn his descendants of war and violence, but rather to enlighten them about the heroic deeds of the elders in this online war. Moreover, the text refers to the grandkids, even though there's only one supposed grandson visible in the image. This makes the relationship between the two figures prototypical and unspecific, despite the intimacy of telling the life story. Therefore, one might ask oneself if what seems to matter here is in fact the random transmission of the heroic story to whomever would listen, or to the grandkids as a hollow institution, rather than building a personal relationship with the particular grandson we see in the picture. The text segment, which seems to be written from the grandfather's perspective, adds to the wise appeal of the old man in the picture. The description of how he's telling his grandkids about the meme wars he fought in, however, is marked by an ironic break with the themes of maturity, wisdom, and experience associated with the grandfather. One could think of veteran stories, the World Wars or Vietnam, eyewitnesses, relics from the past, etc., looking at the grandfather. Yet, the associations with internet culture, meme wars, youth culture, and the image part of the meme are more likely to be associated with the grandson, even though they are set to characterize the past of the grandfather according to the text. So whilst one could have imagined the latter to be a battle-scarred war veteran, he spent 3 years of his youth in front of a computer screen, engaging in the half-serious, half-ironic meme wars without risking his life. Here, a play with expectable associations becomes apparent. Through the temporal jump, the idea of the grandfather's relationship to the teenage grandson, whom we would more likely imagine to be a digital native, who's creating memes, etc., is twisted. Instead, the grandfather is identified with the meme wars and presents his experience of it as respectable knowledge. Nachdem ich etwas näher auf die Caption, also den Textteil des Memes, eingegangen bin, möchte ich jetzt einen Ausschnitt aus der dichten Beschreibung der Diskussion des Memes, die unsere Interpretationsgruppe nach Lorenzers tiefem hermeneutischem Ansatz geführt hat, vorstellen. Wie ich vorher schon angedeutet habe, ist für seine Methodologie die Idee zentral, dass sich durch die Analyse von kulturellen Artefakten mithilfe einer Interpretationsgruppe verschiedene, möglicherweise auch widersprüchliche Lesarten des Materials berücksichtigen lassen und somit latente Bedeutungsschichten aufgedeckt werden können, die angesichts kollektiv geteilter Normen verdrängt werden, vorbewusst unter der Oberfläche des Textes oder Bildes jedoch mitkommuniziert werden. Es wird dabei mit der sogenannten gleichschwebenden Aufmerksamkeit gearbeitet. Das heißt, die TeilnehmerInnen der Interpretationsgruppe versuchen, frei zu assoziieren, was auch immer ihnen bei der Betrachtung des Materials in den Sinn kommt. Und sie versuchen, möglichst selbst, sich selbst nicht zu zensieren dabei. In unserer Diskussion ging es vor allem um das Verhältnis zwischen dem Großvater und dem Enkelsohn und um die Perspektivverschiebungen innerhalb des Memes. Während der Text die Perspektive des Großvaters repräsentiert, schaut sich der die BetrachterIn auf der bildlichen Ebene die Szene aus dem Blickwinkel des Enkels an. Die Gruppe warf auch die Fragen auf, inwiefern sich Meme-Kriege von echten Kriegen unterscheiden und ob und wie die in Online-Kriegen nicht vorhandenen körperlichen Risiken Veteranengeschichten, aber auch das Verhältnis zwischen Großvätern und Enkelsöhnen beeinflussen. Diese beiden Aspekte unserer Diskussion werde ich gleich vorstellen. Was ich hier aus Zeitgründen auslassen werde, ist eine genderspezifische Lesart, die in unserer Analyse ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt hat. Im Laufe der Diskussion wurde uns nämlich immer klarer, dass es hier um das Verlangen zu einer maskulinen Traditionslinie zu gehören geht und das Meme bis auf diese pseudo-inklusive Adressierung der Grandkids keine Beziehungsangebote für Frauen enthält. Switching perspectives, in between grandson and grandfather. The emotive responses to the two figures and their relationship varied widely. CF, also die Teilnehmerinnen sind anonymisiert. CF imagines the grandfather to be telling his stories from the past vividly and proudly. She interprets the play with perspectives as a narcissistic gaze into the mirror and feels that the grandson is used as a mere container for the heroic stories of the grandfather. In contrast, DF and AM have the impression that through the switching between the two perspectives, the meme communicates that there's something going on in between the two figures. Yet, while DF is touched by the lively intergenerational exchange, AM is annoyed by the grandfather, who seems senile and disconnected from reality to him. He makes him recall a scene from the film Mann beißt Hund, in which an old man lies in a hospital bed telling a nurse that he is shitting all over the place just for her because otherwise she would be angry at him. This image of him stands in stark contrast to a Nazi grandfather he saw in the documentary Kleine Germanen that is portraying children growing up in far-right families. To him, the Nazi grandfather in the documentary seemed to be more loving, reenacting historical situations like the killing of the Russians with his granddaughter, whom he called his little general. According to AM, the longing of the grandson for the heroic stories of the grandfather, which seems to be present even though war is not waged any longer in the way it used to be, and there are no exciting stories to be told, appears to be dangerous somehow. In this connection, BF has to think of neo-Nazi rock songs that are heroizing grandfathers like Opa war Sturmführer bei der SS von Lanza. In contrast, CF and AF do not share the impression that the grandson is longing for the heroic stories, but rather feel that he is letting the grandfather chat. Yet his narrations go in one ear and out the other, since in actual fact he hopes that the food is ready soon. Ultimately, the group identifies four contrary readings of the two figures and their relationship. Firstly, the scene can be seen from the perspective of the grandfather, who would either feel the need to discharge his shit, unable to filter whatever comes out of his mouth. Alternatively, he could have a sense of mission, trying to communicate his stories in a way that they would actually reach his grandson. Secondly, the grandson could either be longing for the grandfather and soak in his heroic stories, or he could not listen properly but hope for the flood of words to pass quickly. Hence, a splitting of the two perspectives in two possible versions each manifests in the discussion. Sorry. DF describes the two versions of the grandfather as a good one versus a bad one. This labeling leads CF to pose the question, which version of the grandfather could be considered the good one, given the fact that his sense of mission is a sense of mission in the name of war. Meme war versus real war. It is generally agreed that the meme is drawing upon a comparison between the meme wars and real war, and it provokes associations to different historical wars, the Second World War and Vietnam, in the participants. Starting from this vantage point, the discussion takes on a judgmental tone, as most participants are skeptical of comparing the meme wars to real wars. DF interprets this meme as a joke by a current meme warrior, who would present himself as a heroic veteran, even though he would have moved smoothly from sitting on the couch and making memes towards a future in which a sense of peace and quiet would have been artificially produced after this supposed battle. Meme warriors would have to try to impress others by telling something like, "Then I photoshopped this and that sentence over this and that picture, which does not feel heroic at all." AM claims that the fact that our idea of what a hero is related to something vitalist, violent, allows us to always accuse the meme makers of pretending to be heroes, while actually there were none. In fact, CF catches herself thinking that those who were taking part in traditional wars at least risked their lives or did horrible things, went to the brink of the abyss, and experienced existential moments. Instead, this grandfather would have fought in a disembodied way, pressing a few keys in front of his computer rather than shooting for real and getting injured. She has the feeling that she needs to censor herself, clarifying that it is problematic to defend real wars as being heroic. GF claims that by questioning if the grandfather has anything interesting to tell, the interpretation group seems to reveal a sensationalistic relationship to wars, favoring real fighters over this boar pretending to be a veteran. The group goes on to speculate what fictional historic moment is shown in the meme. While DF and CF have the feeling that the image depicts a peaceful time after the meme warrior's victory, AM is convinced that there has never been a war. They have remained the same couch potatoes as before. BF, however, has the sense that the meme wars could have been the beginning of something bigger, and the future would be completely changed afterwards. On a related note, AM suggests that by downplaying their heroism, we might be defending ourselves against the idea that this could have been the beginning of a real war. It could have been the onset of the great triumph of the alt-right over the whole world. And behind the green bush could be barbed wire, and behind it a complete wasteland, and they have defended their small privileged area. To sum up, the group was torn between a sympathy for the grandfather's wish to pass on his life story to the next generation, as well as for the longing of the grandson for his heroic stories on the one side, and a questioning of the grandfather's heroic credibility, as well as a suspicion towards the grandson's genuine interest in his narration on the other side. The idea that heroism requires an exceptional level of sacrifice and physical risk seemed to remain the dominant criterion for judging the grandfather's heroic legitimacy, which was critically reflected by the group. While the dangerous potential of meme-making was downplayed by most participants as a ridiculous practice in the beginning, in the course of the discussion, the meme war was imagined to have resulted in the alt-right's triumph by some participants. I would claim that on a manifest level, a new type of hero is creatively invented in the meme when you're telling your grandkids all about the meme wars and so on, who does not need to take any risks but is nevertheless respected as a hero. However, this conception is disavowed at the same time by relating to the underlying longing for heroism in an ironic way. On a latent level, however, the meme seems to communicate a genuine longing for heroism. The simultaneous confession and denial of the desire for heroism that seems to be inherent in the meme was mirrored in the participants' diverging reactions to the meme, which oscillated between accepting the constructed figure to some extent, considering it a touching or successful intergenerational exchange, and not being satisfied by it, questioning the grandfather's status as a hero, as he only sat in front of his computer and did not experience any physical fights. Hence, there seemed to be a disappointment with the level of heroic identifications offered by the made-up meme warrior grandfather. As his heroism rests on common internet activities, it could not satisfy the desire for heroic tales, which are expected to provide an imaginary exception from everyday life and hold the promise that threats from the outside can be averted by outstandingly brave individuals. The replacement of the heroic role model one can look up to, since he had to overcome dangers in real life, with a trivialized alternative version that is not ahead of oneself in any way and does not sacrifice anything, is perceived as an unsatisfying surrogate. What can these findings from the twofold analysis of the meme tell us with regards to the initial supposition that the far right's relationship to the heroic in so-called post-heroic societies might be changing? In view of the discussed meme example, I want to make the claim that the relationship to the heroic in the context of the meme war differs significantly from the rather serious, or in fact deadly serious, approach to heroism associated with the traditional far right, which is known for its glorification of soldierly masculinity, worship of war heroes and martyrs, oftentimes an unabated admiration for the Führer, etc. What we find in the context of the meme war, in contrast, is a partly ironic appropriation of representations of the heroic, which I understand as an attempt at sublimating the feared loss or lack of heroism in order to save the heroic for its persistence in the online sphere. By humorously pointing to the differences between real war and online war, such as the obvious lack of physical risk, the authors of the discussed meme example appear to immunize their longing for heroism against its shrinking relevance in the online context. I want to make the claim that beyond the strategic role irony might play in the online far right's cultural production, which often aims at plausibly denying misanthropic, racist, anti-Semitic, sexist, homo, and transphobic positions, far-right internet meme culture is also offering a, to some extent, self-reflexive way of ironically processing the author's and or recipient's own masculine position. So, in contrast to visual and S propaganda, which did not leave any room for doubt about one's own German heroic masculinity and was limited to the projective effemination, also Verweiblichung, of others, Jews, homosexuals, Sinti and Roma, in the context of the meme war, at times right-wing propaganda responds to such doubts by sublimating them by means of irony. Nachdem ich euch meine These zum teilweise ironisierten Verhältnis zum Heroischen skizziert habe, möchte ich jetzt auf einen anderen, ernsthafteren Umgang mit Heldenfiguren in Memes eingehen, die sich auf rechtsterroristische Attentäter beziehen. Auf dem Bild hier seht ihr eine Darstellung des Christchurch-Attentäters. In diesem ziemlich verbreiteten Meme sieht man ihn von Wolken umringt, vermutlich im Himmel, als eine Art Heiligenfigur. Er trägt einen schwarzen Kapuzenpulli, einen Helm mit daran befestigter GoPro und einen militärisch grünen Umhang, der an die Gewänder der Heiligen in Ikonenmalereien erinnert. Interessant finde ich, dass der Hoodie hier wie so eine Art Ersatz für eine Mönchshaube funktioniert, der die unterschiedlichen Stile zeitgenössisch, alltäglich und sakral miteinander verbindet. Im Kontrast zu traditionellen Ikonenmalereien, in denen die Gesichter der Heiligen relativ ebenmäßig von vorne beleuchtet sind, ist Terrans Gesicht hier von der rechten Seite aus angestrahlt. Es sind harte Schatten in seinem Gesicht und ich frage mich, ob sich darin das Blitzlichtgewitter und damit die von ihm angestrebte mediale Aufmerksamkeit manifestieren soll. Seine klerikale Geste suggeriert, dass er jemanden segnet, möglicherweise den die BetrachterInnen des Bilds. Tarrant ist alleine. Andere Menschen sind nur entweder als Opfer seiner brutalen Erschießung, die er mit seiner GoPro dokumentiert hat, oder als AnbeterInnen, denen er seine Segnung ausspricht und sein Manifest überbringt, imaginierbar. Die GoPro erinnert mich an ein drittes Auge, die mystische Idee eines unsichtbaren Auges, das eine erweiterte Wahrnehmung ermöglicht. In diesem Kontext steht die Kamera jedoch für die Selbstmedialisierung des Terrors, da Terrence seine Tat selbst gestreamt hat. Sie verbindet ihn also direkt mit seinem Publikum, zu dem wenige Menschen gehören, die ihn verehren und glücklicherweise viel mehr Menschen, die von seiner Tat extrem schockiert sind. Unheimlicherweise scheint es fast so, als würde Terrence GoPro auch die Reaktionen der BetrachterInnen dieses Memes aufzeichnen. Einige der Nazi-Symbole, die in diesem Meme auftauchen, wie die schwarze Sonne und das keltische Kreuz, sind den meisten von euch wahrscheinlich geläufig. Ungewöhnlicher ist das personalisierte, halbautomatische Gewehr, das der Täter beim Angriff auf zwei Moscheen am 15.03.2019 in Christchurch verwendete, wo er 51 Menschen tötete und 50 weitere Menschen verletzte. Er hat die Waffe individuell gestaltet. Der weiße Text auf dem Gewehr, den man hier sieht, beinhaltet Referenzen zu weißen Menschen, die MuslimInnen getötet oder verletzt haben. In Terrorattacken der jüngsten Zeit, während der Kreuzzüge oder der Kriege gegen das Osmanische Reich. Das heißt, das Gewehr verweist auf Orte tödlicher Gewalt gegen MuslimInnen. Es trägt auch den Satz »Refugees, welcome to hell«. Neben dem Gewehr hält Terrence sein Manifest in der Hand. Der Titel »The Great Replacement« ist einem rassistischen Verschwörungsmythos entlehnt, demnach die weiße Bevölkerung durch nicht-weiße bzw. muslimische Menschen ausgetauscht werden solle, was es durch Gewalt zu verhindern gelte. Terrence Manifest wurde in rechten Online-Communities verbreitet und hat weitere rechtsextreme Terroristen, es sind eigentlich immer Männer, wie dem Halle-Attentäter inspiriert. Darin finden sich Insider-Witze, die in der extrem rechten Online-Community verbreitet sind und ein Aufruf an Gleichgesinnte, Internet-Memes im Kampf für menschenverachtende Ziele einzusetzen. Der Christchurch-Attentäter hat also offensichtlich die Ästhetik seiner Attacke aufwendig geplant und scheint sich der anschließenden Mimifizierung der Tatreliquien, in Anführungszeichen, sehr bewusst gewesen zu sein. Man spricht sowohl im Falle des Christchurch-Attentäters als auch im Fall des Halle-Attentäters, für den Christchurch ein Vorbild war, manchmal von einem neuen rechtsterroristischen Typus. Dieser neue Typ orientiert sich bei der medialen Inszenierung seiner Tat an der Ästhetik von Ego-Shootern. Aus der First-Person-Shooter-Perspektive dokumentiert er live den von ihm verübten Anschlag in der Hoffnung, für das gebotene grausame Entertainment von seiner Szene als Held verehrt zu werden. Neben der Kameraperspektive weisen die Anschläge auch andere Videospielen entlehnte Elemente auf. So hat der Halle-Attentäter beispielsweise vor seiner Tat eine Achievement-Liste veröffentlicht, die ihr hier seht, also einen Teil davon, der untere Teil ist abgeschnitten. Also das ist eine Art Verdienstliste, wie es sie in Videospielen gibt. Und auf sogenannten Leaderboards werden Rechtsterroristen entsprechend ihrem Bodycount, also der Anzahl der von ihnen getöteten Menschen, gerankt. Diejenigen, die vergleichsweise wenig Menschen ermordet haben, werden in ihrer Szene als Loser angesehen. Vor dem Hintergrund dieses neuen Attentätertyps wird diskutiert, ob sich eine Gamification of Terror feststellen lässt. Die Frage, ob sich der in einem anderen Kontext entstandene Begriff der Gamification 1:1 auf das Phänomen des rechten Terrors anwenden lässt. Gamification bezeichnet dabei die Nutzung von Game-Design-Elementen in Non-Gaming-Kontexten. Oder es bei der neuen Inszenierungsweise von rechtem Terror lediglich um eine Anlehnung an die Ästhetik von Videospielen geht, steht zur Debatte. Nur zum Verständnis, Game-Design-Elemente zielen darauf ab, menschliches Verhalten durch soziale Interaktionen, Ehrgeiz, Kooperation und Wettstreit zu lenken. Hier seht ihr zwei Memes, die den Halle-Attentäter als Loser zeigen. Immer wieder wird sich auch von Mitgliedern der rechtsterroristischen Szene darüber lustig gemacht, dass sein Mordplan an der hölzernen Tür der Synagoge gescheitert ist. Hier sieht man ein Meme, das dem ursprünglich aus der Incel-Szene stammenden Virgin versus Chad-Schema folgt. Den Begriff Incel habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Leitet sich von Involuntary Celibate ab und ist eine Selbstbezeichnung von Männern, die glauben, dass sie aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften keine Chance bei Frauen haben. In den Virgin-Chat-Memes werden den Virgins, die immer links sind, jeweils Attribute wie ein fehlendes Selbstbewusstsein und Schwäche zugeordnet. Und den Chat-Thundercock-Figuren rechts werden im Gegensatz dazu immer ein ungebrochenes Selbstbewusstsein, Stärke und so weiter zugeschrieben. Also es gibt natürlich, wie es bei Memes immer auch Ausnahmen gibt, auch umgekehrte Verhältnisse, aber das ist so die gängige Zuschreibung. Man muss dazu wissen, dass es wie für Memes üblich unzählige, auch total unterschiedliche Versionen von Chat-Virgin-Konstellationen in Memes gibt, und zwar nicht ausschließlich aus der Incel- oder der rechtsextremen Szene. In diesem Beispiel wird der Halle-Attentäter als Virgin und der Christchurch-Attentäter als Chad dargestellt. Ersterer ist umringt von aus der Logik der rechtsterroristischen Szene heraus höhnisch klingenden Attributen wie zum Beispiel kills two of his own people, sets out to kill Jews, kills none, will be memed for all the wrong reasons und gets cocked by a door. Cocked ist ein auch in der rechten Online-Kultur relativ weit verbreiteter Begriff und bezeichnet Männer, die ihre Frauen mit anderen Männern schlafen lassen. Letzterem, also dem Chat in diesem Meme, wird in menschenfeindlich anerkennender Manier Folgendes zugeschrieben: kills dozens of mudslims, prevents dozens of rapes, anointed saint for his sacrifice. Manifesto introduced millions to the accelerationist solution und so weiter. Während der eine also als bewundernswerter Obermacker Rechtsterrorist dargestellt wird, wird der andere als rechtsterroristischer Wannabe-Hänfling gedisst. Dem Halle-Attentäter scheint seine Verewigung als Loser in seiner Szene schon während der Tat klar geworden zu sein. Er hat in seinem Livestream immer wieder betont, was für ein Versager er ist. Auf dieser Folie sieht man noch eine weitere Version des Virgin-Chat-Memes. Es zeigt den Halle-Attentäter wieder als Virgin-Incel-Shooter und die durch ihn ermordete Jana L. als Chat-German-Granny. Mit Zuschreibungen wie "Once approval from Paul" ends up a laughingstock. Also für diejenigen, die es nicht kennen, Paul ist ein Board auf 4chan, auf dem hauptsächlich rechtsextreme Inhalte gepostet werden. Dann Außerdem Guns fall apart. His IQ is too low to understand online instructions. Und had 5 minutes, barely kills 2 people. Und shits pants at chat granny, has to shoot her from behind. An diesen Zuschreibungen wird klar, dass der Attentäter auch hier wieder von seiner eigenen Community for the wrong reasons als Loser identifiziert wird. Während er als schwaches und impotentes Opfer stilisiert wird, wird das eigentliche Opfer seiner Gräueltat, Jana L., hier als eine tüchtig starke arische Hausfrau gezeigt, die den Tod nicht fürchtet, deren Clit is bigger than the shooter's dick. Das als übermächtig gezeichnete weibliche Mordopfer Jana L. zeigte sich vor ihrer Erschießung vom bewaffneten Attentäter nicht sonderlich beeindruckt und stellte sich ihm entgegen, wird im Meme als Quelle der beschämenden Ehrverletzung des rechtsterroristischen Versagers identifiziert. Selbst im Kontakt mit einer älteren Frau scheitert der Täter, selbst sie ist ihm überlegen. Ihre Klitoris ist größer als der Schwanz des Schützen. Okay, kommen wir langsam zum Schluss. Was wir gesehen haben, ist, dass Zynismus, Ironie und teilweise auch Selbstironie in der rechten Meme-Kultur eine zentrale Rolle spielt und sich das auch im Verhältnis rechter Online-Bewegungen zum Heroischen spiegelt. Allerdings ist der Umgang mit humoristischen Elementen in der rechten Meme-Kultur ziemlich unübersichtlich und verwirrend. Mal wird durch ironische Sublimierung, wie wir bei dem Großvater-Enkelsohn-Meme gesehen haben, eine Verarbeitung tradierter Vorstellungen von Männlichkeit angeboten. Mal wird Ironie oft Anti-PC, also Anti-Political Correctness-Humor, von rechten AgitatorInnen strategisch zur Tarnung eingesetzt, um menschenfeindliche Positionen plausibel abzustreiten. Dann gibt es wiederum Anti-PC-Witze, die eher als nihilistisch-pubertärer Ausdruck von Trollen, die selbst keine direkt politischen Ziele verfolgen, gewertet werden können. Letztere überlassen denen, die tatsächlich politische Absichten verfolgen, dabei ein leichtes Spiel. Und, wie wir zum Schluss gesehen haben, gibt es auch Fälle, in denen Menschen aus der extrem rechten Online-Sphäre hinaus zu menschenfeindlichen Taten schreiten und dabei versuchen, durch Insider-Witze und mehr oder weniger komplexe ästhetische Inszenierungen ihrer brutalen Morde innerhalb der extrem rechten Online-Community zu Helden und Märtyrern aufzusteigen. Deswegen ist die Rede von sogenannten Lone Wolves, also einsamen, einzelgängerischen Attentätern, meines Erachtens auch irreführend und problematisch, weil die rechtsterroristische Szene online durchaus gut vernetzt ist. Die Täter hinsichtlich ihrer Umsetzung der Taten voneinander lernen und sich geteilter ästhetischer und humoristischer Codes bedienen. Der Halle-Attentäter meinte in seinem Livestream der Tat beispielsweise hämisch: Nobody expects the Internet SS. Ich glaube, dass da leider etwas Wahres dran ist, weil lange Zeit die zerstörerischen Folgen enthemmter anonymer Online-Räume tatsächlich nicht ausreichend wahrgenommen wurden. Es scheint aber nicht mehr zeitgemäß, eine Trennlinie zwischen echtem Leben und Online-Sphäre anzunehmen. Vor dem Hintergrund rechter Online-Kultur ist es aus meiner Sicht auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass der auf den Imageboards kultivierte Anti-PC-Humor das diskursive Klima zugunsten extrem rechter Kräfte verschiebt und deshalb nicht harmlos oder unpolitisch ist. Von dem, was ich am Rande des Forschungsprojekts durch Gespräche mit jüngeren Menschen mitbekommen habe, scheint gerade in der jüngeren Generation, die jetzt die Schule beendet, ein unhinterfragter Umgang mit Anti-PC-Humor und damit auch die Vorstellung, die Linke könne nicht mimen, weil sie zu sehr an PC-Klammerer, also Political Correctness, relativ weit verbreitet zu scheinen. Um den rechten ProfiteurInnen der Anti-PC-Kultur den Wind aus den Segeln zu nehmen, sollte die Linke meines Erachtens dessen Verführungspotenzial ernst nehmen und statt einem menschenfeindlich abwertenden einen emanzipatorischen Umgang mit dem Verhältnis von Sprache bzw. Meme-Sprache und Identitäten anbieten. Vielen Dank.